zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Hallo und herzlich willkommen bei Zur Frage der Union, dem Profil-Politik-Podcast zu den Europawahlen. Vom 6. bis zum 9. Juni finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Bis es soweit ist, bringt Profil jede Woche ein Gespräch mit Expertinnen und Experten zu unterschiedlichen Themen, die Europa bewegen. Mein Name ist Siobhan Geetz. Ich bin Redakteurin im Ressort Außenpolitik und ich spreche heute mit der Migrationsforscherin Dr. Judith Kornberger vom Institut für Sozialpolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien über die Asyl- und Migrationspolitik der EU. Herzlich willkommen, Frau Kornberger, beim Profil-Podcast.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank fürs Kommen. Frau Kornberger beschäftigt sich seit 2015 mit dem Thema Asyl, Migration und Integration und sie berät die Stadt Wien in Integrationsfragen und ist seit Jahren auch schon eine gefragte Expertin zum Thema in den Medien. Migrationspolitik, das klingt jetzt vorerst mal nach einem trockenen Thema, ist es aber überhaupt nicht. Das ist tatsächlich eins der Themen, die am meisten emotionalisieren, auch im EU-Wahlkampf jetzt.
Ja, dem würde ich tatsächlich beistimmen und das macht es nicht unbedingt immer einfach, mit sachlichen, nuancierten und vielleicht manchmal auch unbequemen Wahrheiten in der Öffentlichkeit Gehör zu finden. Ich habe die Erfahrung gemacht, beim Thema Migration und vor allem beim Thema Asyl kursieren sehr viele Halbwahrheiten bis hin zu regelrechten Lügen. Und viele haben einfach deshalb eine ganz starke Meinung, weil wir alle davon betroffen sind. Und es ist ja eigentlich auch gut, ich versuche das Positive dran zu sehen, es ist ja auch gut, dass sehr viele eine starke Meinung haben und der Meinung sind, das Thema Migration, das geht uns alle an.
Darauf werden wir später noch zu sprechen kommen, auf Ihren sehr positiven Blick darauf. Ich versuche jetzt mal kurz zusammenzufassen, was das Problem ist mit Asyl- und Migrationspolitik in der EU. Die gerechte Verteilung von Flüchtlingen auf alle EU-Staaten wurde zwar beschlossen, nämlich schon seit langem, sie wird aber nicht umgesetzt, sie funktioniert nicht. Und gleichzeitig funktioniert auch die Rückführung von Menschen, die kein Asyl bekommen haben, nicht, weil die Herkunftsstaaten diese Menschen oft schlicht nicht zurücknehmen. Und deswegen müssen jetzt andere Lösungen her. Und diese Lösungen werden immer radikaler und setzen immer stärker auf Abschreckung. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen. Der Trend in den letzten Jahren, vor allem seit dem sogenannten Rekordjahr 2015, der ging in Richtung Abschreckung, Abschottung, Auslagerung und auch das vor kurzem beschlossene Asylpaket der Europäischen Union. Das führt diesen Trend im Grunde weiter fort. Es gibt auch KritikerInnen, die meinen, das würde zu einer schleichenden Aushöhlung des Rechts auf Asyl führen.
Ja, sprechen wir mal kurz über dieses Paket. Also es ist ja jahrelang gerungen worden um diese Asylreform. Was hat sich damit jetzt geändert?
Ja, Sie sagen es richtig, vorgestellt wurden im Grunde die Eckpfeiler dieser Reform bereits im Herbst 2020, zynischerweise unmittelbar, nachdem das Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos abgebrannt ist, das nämlich symbolisch wurde für diese untragbaren Zustände an den EU-Außengrenzen. Das war ein Lager, das ursprünglich für etwa 3.000 Personen ausgerichtet war und zum Zeitpunkt des Brandes waren dort über 12.000 Menschen untergebracht, auch viele Frauen und Kinder. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass diese Zustände dort untragbar wurden für viele Bewohnerinnen und Bewohner. Und nicht nur aufgrund dessen, aber schon auch, weil man immer mehr erkennen musste, so wie es jetzt funktioniert, funktioniert es eigentlich nicht. Also nicht nur, dass diese Lager zu untragbaren Zuständen geführt haben, sondern auch, dass ja die Verteilung innerhalb der EU-Mitgliedstaaten nicht geklappt hat, aber auch, dass man keinen Weg gefunden hat, erstens mal mit irregulären Ankünften vernünftig umzugehen, aber auch, wie Sie richtig sagen, jene Menschen, die nachweislich keinen Schutzbedarf haben, wieder rückzuführen. Und im Grunde hat es auch deshalb so lange gedauert, so ehrlich muss man sein, weil wir schieben ja gerne den schwarzen Peter Richtung die EU, aber ehrlicherweise waren es vor allem die einzelnen Mitgliedstaaten, die Nationalregierungen, die sich quergelegt haben und bis zuletzt, ehrlicherweise, gab es einige, beispielsweise Ungarn, die diesem Paket nicht zugestimmt haben.
Wie hat sich Österreich da verhalten?
Österreich hat fast allen Rechtsakten, das ganze Paket besteht ja aus mehreren Rechtsakten, fast allen zugestimmt. Bei einigen hat man sich meines Wissens enthalten. Wobei man sagen muss, die österreichische Position hat sich da über die Jahre auch ein wenig gewandelt. Am Anfang stand man diesem Vorschlag der Kommission, diesem Migrationspaket, sehr skeptisch gegenüber. Vor allem hat man sich verwehrt gegen eine Form der solidarischen, gerechten Verteilung von Geflüchteten auf alle 27 Mitgliedstaaten. Das ist ehrlich gesagt eine Haltung Österreichs, die ich nie nachvollziehen konnte, weil man weiß ja, dass Österreich eine sehr hohe Pro-Kopf-Belastung mit Geflüchteten hat, die zweithöchste in der ganzen EU. Das heißt, wir als ÖsterreicherInnen würden ja von einer solidarischen Verteilung profitieren, weil da eigentlich Geflüchtete von uns wegverteilt werden.
Aber diese Verteilung ist jetzt eigentlich nicht mehr drin, oder? Was ändert sich jetzt durch diese Flüchtlingsreform, Asylreform?
Also im Grunde ist das eine sehr gute Frage, weil das eine ist, was steht auf dem Papier, worauf hat man sich geeinigt, aber das Wichtige wird sein, was wird sich de facto ändern? Die EU-Kommission hat dem Paket ganze 2 Jahre zur Umsetzung eingeräumt, da sieht man schon, wie hochkomplex das ist. Und auf dem Papier ist es jetzt schon so, dass wir eine sogenannte verpflichtende solidarische Verteilung anstreben. Also man sieht schon, das ist ein typisch EU-Wortmonstrum, das man da geschaffen hat, damit sich möglichst alle abgeholt fühlen. In der Praxis soll das bedeuten, dass man entweder als einzelner Mitgliedstaat selbst Geflüchtete bei sich aufnimmt, Verfahren durchführt, für die Versorgung sorgt etc. oder aber einem anderen Mitgliedstaat eine Ausfallszahlung pro Flüchtling, nämlich 20.000 Euro pro Flüchtling leistet, damit dieser Flüchtling dort bleibt und nicht ins eigene Land kommt. Oder es gibt dann noch andere Möglichkeiten, wie man sich an dieser flexiblen Solidarität beteiligen kann, zum Beispiel durch sogenanntes Kapazitätenaufbau, also Capacity Building, oder indem man sich an Rückführungen beteiligt. Also ein ganzes Potpourri an Maßnahmen. Und dennoch, wie gesagt, gibt es einzelne Mitgliedstaaten, die gesagt haben, nichts von alledem werden wir machen. Ungarn ist deshalb ein gutes Beispiel, weil ironischerweise Ungarn ab Juli 2024 die Ratspräsidentschaft übernehmen wird und damit unmittelbar als erstes Mitgliedsland mit der Umsetzung dieser Reform betraut sein wird.
Das heißt, es ist überhaupt nicht sicher, also die Umsetzung ist nicht garantiert. Es ist ja auch die Verteilung der Flüchtlinge lang beschlossen worden, nämlich nicht alles, das schon 2016, und ist ja nie umgesetzt worden. Aber sind wir dann überhaupt einen Schritt weitergekommen?
Also man muss ehrlicherweise sagen, dass nicht alles oder vieles an dieser Reform gar nicht so neu ist. Wenn wir uns anschauen, dass bereits vor der Umsetzung dieser jetzt neuen Regeln es möglich war, Schnellverfahren an den Grenzen durchzuführen, dass es bereits jetzt die Möglichkeit gab für einzelne Mitgliedstaaten, sich an sogenannten Relocation-Programmen, das ist ja diese Umverteilung ja von anderen Mitgliedstaaten weg, zu beteiligen. Das haben auch einzelne Mitgliedstaaten, die sogenannte Koalition der Willigen, Deutschland, Frankreich an der Spitze, Portugal, Luxemburg und solche Länder waren dabei, in der Vergangenheit getan. Es haben halt nicht alle getan. Also vieles war bereits in der Vergangenheit möglich und anderes war bereits in der Vergangenheit rechtlich vorgeschrieben, aber wurde nicht mehr angewandt. Und dieses Risiko sehe ich leider auch jetzt, dass man sich auf eine hochkomplexe Reform über 900 Seiten Rechtstext geeinigt hat, aber de facto einiges davon wohl erst nach langer Zeit, wenn überhaupt, in die Anwendung kommt. Nicht zuletzt deshalb, ich glaube, darüber werden wir auch noch sprechen, wenn man jetzt ja schon ganz neue Regeln wieder erfinden will, weil wenn man zum Beispiel ernst macht mit einer Auslagerung von Geflüchteten bis nach Ruanda, dann muss man das sogenannte Verbindungskriterium, das im EU-Recht festgeschrieben ist, wonach man nämlich Geflüchtete nur in Drittstaaten bringen darf, zu denen irgendeine Form von Bezug, vor allem familiärer, sozialer Bezug besteht, dieses Verbindungskriterium müsste man dann abschaffen, also wiederum eine neue Form der Gesetzesänderung im Bereich Migration, obwohl wir die jetzig errungenen Regelungen gar noch nicht umgesetzt haben.
Sprechen wir mal über das Ruanda-Modell. Das ist das, was jetzt überall sozusagen kursiert. Das ist ursprünglich eine Idee aus London. Das Vereinigte Königreich will alle Migranten, die über den Ärmelkanal kommen, in das kleine ostafrikanische Land schicken, damit sie dort Asyl beantragen. Und selbst wer Asyl erhält, darf dann nicht zurück nach Großbritannien, sondern soll in Ruanda bleiben. Das Ganze dient der Abschreckung. Die Idee ist, dass wenn die Menschen nicht bleiben können, werden sie auch irgendwann nicht mehr kommen. Dieser Plan hat sehr viel Kritik einstecken müssen und ist von Gerichten zwischenzeitlich auch gestoppt worden, weil Ruanda kein sicherer Drittstaat ist. Dennoch wollen immer mehr Länder in der EU das Vorhaben auch für die Europäische Union umsetzen. Sie glauben nicht daran, Frau Dr. Kohlenberger, dass das und dieses Modell unser Migrationsproblem lösen kann. Warum nicht?
Es gibt da mehrere Gründe. Ich habe einerseits gewisse menschenrechtliche Bedenken. Derzeit ist es ja vor allem, was die EU-Mitgliedstaaten betrifft, rechtlich nicht möglich. Großbritannien dank des Brexits ist nicht mehr an EU-Recht gebunden, wir als Österreicher aber sehr wohl. Und da müsste es zuerst wiederum eine Gesetzesänderung auf europäischer Ebene geben. Und wenn wir jetzt uns angeschaut haben, wie lange der Prozess für die Änderung der Asylregeln in der Vergangenheit war, dann geht das einfach nicht über Nacht, so ehrlich muss man sein. Mein größtes Bedenken ist aber das, was man sich davon erhofft von solch einer Auslagerung nach Ruanda, nämlich diese vermeintlich abschreckende Wirkung. Und da gibt es einen Evaluationsbericht des britischen Innenministeriums. Und selbst dieser Bericht des eigenen Innenministeriums kommt zu dem Schluss, dass für diese vermeintlich abschreckende Wirkung dieser Auslagerung nach Ruanda keine empirische Evidenz vorliege. Also wir machen da etwas, was sehr, sehr viel Geld kostet. Eine 500 Millionen Pfund soll das Ganze kosten, auf mal ein paar Jahre gerechnet. Und natürlich, je mehr Asylwerbende man dorthin abschiebt, desto teurer wird es. Wir machen etwas potenziell, das sehr viel Geld kostet, das auch natürlich, würde ich meinen, vor allem gegen den Willen der meisten Geflüchteten geht, die zuerst nach Großbritannien gekommen sind, weil die haben sich ja dieses Zielland ausgesucht und kein anderes. Und vor allem aber etwas, wo wir überhaupt nicht wissen, was denn die Wirkung sein wird. Wir haben mittlerweile ja ein gewisses Spektrum an Modellen, die ähnlich gelagert sind, auf die wir zurückblicken können in der Vergangenheit. Begonnen hat alles im Jahr 2016 mit der EU-Türkei-Erklärung. Und es gibt auch andere Auslagerungsabkommen, zum Beispiel jetzt auch ganz aktuell auf bilateraler Ebene. Italien lagert Asylverfahren nach Albanien aus. Also auch hier gibt es sozusagen eine Blaupause. Und bei all diesen Abkommen sehen wir aber einerseits, dass sie immer nur sehr kurzfristig waren, also nie nachhaltig gedacht. Irgendwann einmal hat entweder die eine oder die andere Seite das Ganze aufgekündigt oder einfach nicht mehr den eigenen Part erfüllt und das war tot. Vor allem aber muss man sagen, in der rückblickenden Evaluierung des Effekts solcher Auslagerungsabkommen hat sich bis dato nie manifestiert, dass dadurch ein tatsächlich messbarer, abschreckender Effekt passiert wäre. Und warum ist das der Fall? Weil natürlich diese dringlichen Migrations- und Fluchtursachen in den Herkunftsländern von Geflüchteten, die dazu führen, dass sich die Menschen überhaupt auf den Weg machen, die bleiben ja von solchen Abkommen unberührt. Und genau das ist die Krux an dem Ganzen, würde ich sagen.
Aber beim EU-Türkei-Abkommen sind die Zahlen jener, die über die Ägäis dann Richtung Griechenland sich auf den Weg gemacht haben, ja drastisch gefallen. Ne? Das ist doch das, was Gerhard Knaus, ihr Kollege, der Migrationsforscher, der auch als Architekt dieses Abkommens gilt, immer wieder sagt. Er sagt nur, man hätte die Türkei dann noch weiter unterstützen müssen. Ist das nicht ein Beweis dafür, dass das eigentlich eine gute Idee ist?
Also ich weiß, dass diese Erzählung sehr gut verfangen hat in der politmedialen Öffentlichkeit, aber sie ist de facto falsch. Also es gibt Analysen unter anderem der University of Oxford, der ich jetzt nicht unterstellen würde, dass sie aktivistisch oder links-links radikal unterwegs ist oder sozusagen einseitig nur auf Daten blickt. Und diese Analysen kommen ganz eindeutig zum Schluss, dass dieser Abwärtstrend der Ankunftszahlen in Europa bereits ab November 2015 deutlich war. Also die Spitze im sogenannten Rekordjahr 2015 war im Oktober und danach sind die Ankunftszahlen schon stark gefallen, Monat für Monat. Die EU-Türkei-Erklärung, die kam in die Umsetzung im März 2016 und ab dann hat sie im Grunde nur aufgesetzt auf einen bereits voranschreitenden Effekt. Tatsächlich, wenn man sich ganz genau die Zahlen anschaut, hat sie diesen Effekt nur ein wenig verzögert sogar, aber im Grunde wenig eigene Form der Abschreckung erwirkt. Es zeigt aber auch, und da sind wir wieder, glaube ich, bei einer größeren Metafrage im Bereich Migrations- und Asylpolitik, wie auch gewisse Narrative verfangen, sich in der breiteren Öffentlichkeit verfestigen. Ich glaube auch deshalb, weil das alles nach so einer einfachen Lösung klingt. Ja, das wäre ja jetzt so schön, wenn wir uns einerseits die Geflüchteten vom Leib halten könnten, aber eigentlich das auch mit ein bisschen einem guten Gewissen tun könnten, weil in der Türkei, da werden sie ja versorgt, da erhalten die syrischen Kinder Bildungszugang etc. Auch dieser Teil übrigens hat in der Form nicht funktioniert. Es gab investigative Recherchen, die gezeigt haben, dass ein gewisser Anteil dieser 6 Milliarden Euro, die der ganze Deal gekostet hat, unter anderem auch in die Ausrüstung und Aufmunitionierung der türkischen Grenzpolizei geflossen ist. Und die haben damit Pushbacks nach Syrien durchgeführt. Ja. Also damit bekämpft man keine Fluchtursachen, sondern befeuert sie noch mehr. Und jetzt mittlerweile, und das sagt ja sogar Gerald Knaus, den ich nichtsdestotrotz, obwohl wir hier unterschiedlicher Meinung sind, sehr schätze, aber das sagt selbst Gerald, dass jetzt die EU-Türkei-Erklärung quasi tot ist. Also man hat, glaube ich, auch verabsäumt hinzuschauen, was das innenpolitisch mit der Türkei macht. Vor allem, weil da ja kaum begleitende Integrationsmaßnahmen vorgesehen waren. Und eigentlich hat das zu einem starken Anstieg der Ressentiments gegenüber syrischen Geflüchteten geführt.
Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, wir hatten vor kurzem im Profil ein Streitgespräch zwischen Ihnen und dem Kollegen Knaus, und es ist wirklich sehr edukativ. Ich habe dabei auch sehr viel gelernt. Es ist sehr, sehr spannend zu lesen.
Ich finde, wir zeigen auch, man kann auch beim Thema Migration und Asyl sehr wohl unterschiedlicher Meinung sein, fachlich aber trotzdem respektvoll miteinander sprechen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil wir sehen leider oft, vor allem im digitalen Raum, ist das Thema Asyl das Reizthema und da verliert sich sehr schnell der respektvolle Umgang miteinander. Und ich glaube, wir haben schon noch, es ist uns gelungen zu zeigen, dass es auch anders geht.
Ja, und Sie sind vor allem natürlich beide, verfolgen Sie dasselbe Ziel. Es soll weniger Tote geben, es soll weniger gefährliche Überfahrten geben und man muss Migration irgendwie kontrollieren. Es ist ja niemand, setzt sich hin und sagt, alle Grenzen auf und der Stärkere kommt dann schon irgendwie zu uns, der Stärkste. Jetzt sagt eben Knaus, das spricht sich für das Ruanda-Modell aus, also nicht so wie die Briten das machen, aber prinzipiell für die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten und meint eben, das könnte Migration reduzieren und damit auch die Toten im Mittelmeer verhindern. Also er setzt schon auch auf, er würde das nicht so sagen, aber ich sage es jetzt mal so, er setzt auch auf Abschreckung. Sie sagen nein, es bringt nichts, auf Abschreckung zu setzen, aber wenn die Rückführungen nicht klappen und wenn die Umverteilung nicht klappt, was ist denn dann die Alternative?
Also ich glaube, da gibt es zwei Ebenen. Ja. Ich möchte einerseits sagen, dass ich nicht per se gegen Kooperation mit Drittstaaten bin. Sowohl Herkunftsländer finde ich ganz wichtig. Sie kommen ja in diesen ganzen Auslagerungsideen gar nicht vor. Wir sprechen ja immer über Drittstaaten, mit denen die Asylsuchenden gar nichts zu tun haben. Ich glaube, Herkunftsländer ganz, ganz wichtig, stärker in den Fokus zu nehmen, aber auch Transitländer. Ja. Also die Türkei war ein klassisches Transitland. Ruanda ist gar nichts von alledem, weil kein einziger ausgelagerter Flüchtling jemals dort durchgewandert ist, noch kommt er dort her. Das ist mal prinzipiell zu sagen, also ja, ohne Kooperation mit Drittstaaten wird es nicht gehen.
Und aber was meinen Sie damit, stärker in den Fokus nehmen die Herkunftsländer und die Transitstaaten?
Ehrlicherweise muss man sagen, wenn wir uns Herkunftsländer anschauen, wie können wir dort dieses Schlagwort Fluchtursachen bekämpfen, das ich auch nicht mehr hören kann, mit Leben füllen, dann sind wir sehr schnell in Bereichen, die gar nichts mehr mit der Migrationspolitik zu tun haben. Also da geht es um sicherheitspolitische Fragen, weil die Menschen fliehen vor allem vor Krieg und Verfolgung. Da geht es auch darum, welche Regime vor Ort stärke ich oder wie wirke ich gerade als globaler Norden auch auf eine Demokratisierung hin. Da geht es um Wirtschaftspolitik auf Augenhöhe, die betreiben wir derzeit nicht mit den afrikanischen Ländern. Da geht es um Sozialpolitik, Arbeitspolitik und so weiter und vor allem auch Klimapolitik dürfen wir nicht vergessen, ein ganz großer potenzieller Treiber von Migration. Das sind ganz große Themen, das ist mir bewusst. Es gibt auch nicht den einen Hebel, ehrlicherweise. Aber im Grunde müsste man, wenn man es ehrlich meint, mit der sogenannten Migrationsprävention all das in Blick nehmen, gleichzeitig aber auch sich ehrlich in den Spiegel schauen und sagen, ganz werden wir Migration nicht auf Null bringen. Es wird immer einen Anteil von Migrationswilligen geben, gerade auch in Ländern südlich der Sahara. Und welche möglichst regularisierten, legalen Möglichkeiten bieten wir den Menschen, damit sie nicht irregulär kommen müssen? Das ist wichtig. Und das Zweite ist schon etwas, was mir ein bisschen fehlt bei dieser Auslagerungsfantasiespielerei, dass ja mittlerweile oder zurzeit nicht in allen 27 EU-Mitgliedstaaten diese zwei Grundpfeiler erfüllt sind, die es eigentlich bräuchte, damit sich dieser Migrationsdruck fairer und gleichwertig auf alle verteilt. Und diese zwei Eckpfeiler, die sind erstens faire Asylverfahren und menschenwürdige Unterbringung. Und diese beiden Dinge setzt eigentlich derzeit nur ein Bruchteil der EU-Mitgliedstaaten um. Also wir wissen, und das ist auch durch EuGH-Urteile belegt, dass Ungarn das nicht umsetzt, Griechenland verstößt gegen die EU-Aufnahmerichtlinie.
In Ungarn kann man, glaube ich, gar kein Asyl mehr beantragen.
Nein, hat quasi null oder weiß nicht, fünf Asylanträge im letzten Jahr und so weiter. Aber auch Griechenland und noch andere. Also es hat sich in den letzten Jahren etwas abgezeichnet, was wir in der Forschung einen Wettbewerb nach unten nennen. Ja? Immer mehr Mitgliedstaaten haben versucht, die Bedingungen für Geflüchtete bewusst so schlecht wie möglich zu gestalten, im offenen Bruch mit EU-Recht, damit Geflüchtete nicht dorthin kommen, sondern in ein anderes Land gehen oder so rasch wie möglich weiterziehen. Und das hat aber in letzter Konsequenz dazu geführt, dass jetzt die wenigen verbleibenden Mitgliedstaaten, Österreich zählt übrigens dazu, die sich noch an die rechtsstaatlichen Prinzipien, an faire Asylverfahren, menschenwürdige Unterbringung halten, dass die natürlich immer mehr schultern müssen, weil andere Mitgliedstaaten sich dieser Verantwortung entziehen. Also wenn wir das einmal lösen würden, hätten wir auch nicht so diese drängende Problematik in manchen Mitgliedstaaten, ja, Deutschland, Österreich, Zypern natürlich und so weiter, und in anderen dann gar nicht, wie Ungarn beispielsweise. Also auch das, finde ich, gehört in der Debatte abgebildet, nicht nur auslagern aus den Augen, aus dem Sinn.
Sie haben gesagt, man muss die Transit- und Herkunftsländer in den Fokus nehmen. Das sind oft keine Demokratien. Mhm. Wir werden als Europäer jetzt auch keine Demokratien aus denen machen, vor allem jetzt. Es gibt im globalen Süden einen großen Zorn, auch auf den Westen, auch auf Europa. Die Frage ist, was kann man diesen Ländern jetzt ganz konkret bieten? Sie haben schon Visa, Sie haben legale Möglichkeiten, nach Europa zu kommen, angesprochen. Können Sie ein paar ganz konkrete Wege nennen, wie man da kooperieren könnte?
Also ich möchte zuerst auf das eingehen, was Sie gesagt haben. Absolut. Wir werden nicht sehr viele lupenreine Demokratien finden, wenn wir um uns blicken. Wir wissen auch, wenn wir uns die Entwicklung der letzten Jahre ansehen, Demokratien sind in der Regression. Das ist eigentlich eine schlechte Nachricht für diese Welt. Das heißt, ich bin auch gar nicht gegen Kooperation, auch mit teilweise problematischen Partnern, weil das ist die Welt, in der wir leben. Ja, wir haben nur diese Option. Was ich auch sehen würde, ist, dass dieser Zorn und teilweise auch diese Wahrnehmung einer Doppelmoral des Westens ganz stark verfangen hat in Ländern des globalen Südens in den letzten Jahren und das aber schon auch reinspielt die fehlende Glaubwürdigkeit der Europäischen Union, Friedensnobelpreisträgerin, Menschenrechte, Grundrechte, Toleranz, Diversität, aber Flüchtlinge, die wollen wir nicht, die schieben wir dorthin ab, nicht? Also das zahlt ja ein eigentlich in diese fehlende oder mangelnde Glaubwürdigkeit der Europäischen Union. Es gibt Konzepte, die derzeit exploriert werden von der österreichischen Bundesregierung, beispielsweise sogenannte Ausbildungspartnerschaften. Ja. Da geht es jetzt eher um die Arbeitsmigration. Nur natürlich greift das ineinander mit der Fluchtmigration, weil viele Menschen, die vielleicht irregulär kommen würden, weil sie keine andere Möglichkeit sehen, würden dann aber, wenn man sagt, da hast du eine legale Alternative, indem du nämlich über ein Arbeitsvisum beispielsweise nach Europa kommst, würden natürlich eher das sichere Arbeitsvisum wählen. Es ist auch billiger tatsächlich, als einen Schlepper zu zahlen. Und diese Ausbildungspartnerschaft, wenn ich das nur ganz kurz skizzieren darf, da geht es im Grunde darum, also es gibt unterschiedliche Arten, wie man es umsetzt. Der beste Weg ist aus meiner Sicht, dass man in Drittstaaten idealerweise, wo auch schon beispielsweise die Wirtschaftskammer irgendwie Kontakte hat, ja, wo einfach auch etwas etabliert ist, wo es vielleicht Goethe-Schulen gibt und so weiter, dass man dort Ausbildungsprogramme startet, wo Menschen, die zum Beispiel in der Pflege in Europa tätig sein wollen, erhalten dann Sprachunterricht in der jeweiligen Landessprache des Landes, wo sie hinwollen. Es werden aber jetzt mit grundlegender Basisbildung nicht nur die Menschen ausgebildet, die dann nach Europa gehen sollen, sondern das Ganze hat auch noch eine zweite Komponente, dass auch ein Teil dieser Schülerinnen und Schüler oder Studierenden in diesen Ausbildungspartnerschaften einfach vor Ort bleibt. Und das stärkt ja wiederum auch die demografische Entwicklung in diesen Ländern, verhindert bis zu einem gewissen Grad zumindest diesen viel gefürchteten Braindrain und ist eine Form der ja, indirekten Entwicklungskooperation, die aber wirklich, wirklich nachhaltig ist. Weil das Nachhaltigste, was du tun kannst, ist, Leute auszubilden. Vor allem die Bildung von Frauen ist der Entwicklungsfaktor schlechthin. Also solche Konzepte, da gibt es Blaupausen. Belgien beispielsweise ist ein Vorreiter, was das betrifft, aber auch andere europäische Länder haben sich in der Vergangenheit schon an Pilotprojekten beteiligt und das würde ich sinnvoll finden. Natürlich kann man dadurch nicht komplett verhindern, dass auch weiterhin Menschen irregulär kommen. Ja. Also ich glaube, so ehrlich muss man sein und das ist auch eine harte Wahrheit, die es auszusprechen gilt. Aber man kann den Druck rausnehmen, glaube ich. Ja. Man kann schon die Wanderbewegungen, die wir jetzt sehen, anders kanalisieren, indem man niederschwellige, leicht erreichbare, gescheite Alternativen anbietet.
Ich möchte am Ende noch ein bisschen zum Anfang zurückkehren, nämlich zur Emotionalisierung und zur emotionalisierten Debatte oder zur entemotionalisierten Debatte. Ich finde, man hat gemerkt in den letzten Jahren, es gab immer weniger Empathie für Flüchtlinge. Es gab immer weniger Berichte darüber und immer weniger Entsetzen auch, nicht nur über die Toten im Mittelmeer und entlang der Landrouten, sondern auch immer weniger Entsetzen über die Gewalt, die auch Europa diesen Menschen antut. Das ist eigentlich, schockiert das fast nicht mehr. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch Die neue Härte, das demnächst erscheint, am 13. Juni, plädieren Sie für eine humanistische Herangehensweise, weil Sie sagen, wir zahlen einen hohen Preis für unsere Abschottung. Was ist der Preis und warum sollte das die Menschen, die nicht mehr, die keine Empathie mehr haben, überzeugen von ihrem Standpunkt?
Ich würde das sehr ähnlich sehen, so wie Sie skizziert haben, dass wir deutlich wahrnehmen, irgendwie Woche für Woche kommen da die Meldungen über Schiffbrüche in der Ägäis oder anderswo und fast wäre es so, als würde es gar niemanden mehr jucken. Ja. Es ist aber, glaube ich, auch in Form des Abstumpfens, dass passiert ist deshalb, weil man eine Form der Bewältigungsstrategie braucht. Also, und ich sehe das, was ich die neue Härte in diesem Buch nenne, tatsächlich als eine Form der kulturellen Strategie. Ja, also die Art des Umgangs damit, dass Europa von einem Gürtel der Gewalt gesäumt ist, dass wir fast wöchentlich diese Newsflashes haben über wieder 100 Ertrunkene da und wieder andere von Grenzgewalt betroffene Migranten dort. Es geht fast nicht mehr anders, um in dieser Welt, die sich immer schneller dreht, wo wir alle ein Gefühl des Kontrollverlusts haben, da irgendwie zumindest den Alltag bestreiten zu können. Ja. Und das ist aber auch, glaube ich, eine Form der Verlusterfahrung, weil da verständlicherweise eine Abwendung vom anderen passiert, ein Rückzug ins eigene, in das gewohnte Vertraute, weg von dieser Überforderung durch die Nachrichtenflut, aber auch durch alles, was mich reizen oder neudeutsch triggern könnte, indem ich mich also möglichst abwende, selber auch abschotte, in die Verhärtung gehe. Und ich meine aber, dass wir uns dadurch auch diesen offenen Blick auf alles, was anders, was fremd ist, was aber potenziell auch inspirierend und im positiven Sinne reizend sein kann, da grenzen wir uns ab. Ja? Und ich glaube, dass ein Gegenkonzept wieder mehr Zuwendung sein könnte und vor allem aber ein gutes Austarieren zwischen vollkommen offen und vollkommen geschlossen. Sie haben es eingangs auch sehr richtig gesagt, es gibt in dieser ganzen Migrationsdebatte meines Wissens kaum jemanden, weder unter Experten noch unter Politikern, die für komplett geschlossene Grenzen, jetzt außer vielleicht ganz rechts außen, oder komplett offene Grenzen sind. Ich kenne da kaum jemanden, ja, auch wenn da immer unterstellt wird in Debatte, das sind lauter Open-Border-Aktivisten und ich kenne niemanden. Ja. Ich glaube, was es eher braucht, ist eine Form der Durchlässigkeit der Grenzen. Ja. Ein sinnvolles Austarieren zwischen komplett offen und komplett geschlossen, nach klar nachvollziehbaren Regeln, idealerweise nach demokratisierten Regeln. Es gibt ein sehr schönes Konzept des französischen Philosophen Etienne Balibar, demokratisierte Grenzen nennt er das, das bespreche ich auch im Buch. Und da geht es darum, dass eben gerade von der Grenzpolitik idealerweise ja nicht nur die im Inneren der Grenzen bestimmen sollten, als Souverän, als Wahlvolk, sondern auch die, die außerhalb der Grenzen stehen und vielleicht sogar noch direkter von Grenzgewalt und Grenzregimen betroffen sind, dass auch die ihr Mitspracherecht erhalten. Da gibt es auch Pilotprojekte, wie das passieren kann, Bürgerforen, Roundtables, Vertretungen von Migrantinnen und Migranten, die auch einbezogen werden in Konsultationsprozesse. Und sowas kann einen ersten Schritt darstellen hin zu einem faireren Umgang und vor allem auch einer stärkeren Flexibilität, würde ich sagen, die vor allem verhindert, dass Europa zunehmend zu einem Kontinent wird, der auf einem Fundament von Grenztoten fußt. Ja? Also die Grenztoten gehen in die Tausenden. Es gibt da zivilgesellschaftliche Initiativen, die versuchen akribisch das nachzuzeichnen. List of Border Deaths beispielsweise kann man googeln. Und das ist schockierend, wenn man mal begriffen hat, was dieser hohe Preis ist, den wir für vermeintlich harte Außengrenzen zahlen.
Und die Konventionen werden auch gebrochen, EU-Recht wird gebrochen, die Flüchtlingskonvention wird gebrochen. Und das gibt es ja auch Leute, die sagen, wenn wir mal damit anfangen, Recht zu brechen, kann es auch bald jeden Einzelnen von uns treffen.
Ne? Und das sehen wir, ja. Ich glaube, das sehen wir ganz deutlich, weil nicht von ungefähr ist es so, dass in Ländern wie Polen und Ungarn die Rechte von Schutzsuchenden mit Füßen getreten werden und dort aber auch die Medienfreiheit unter Druck gekommen ist, die Presse- und Justizfreiheit, die reproduktiven Rechte von Frauen, die Rechte von Homosexuellen und so weiter. Also das ist häufig ein Einfallstor. Es beginnt bei besonders marginalisierten Gruppen in der Gesellschaft, das sind Geflüchtete einfach, und setzt sich dann peu à peu in die Mitte der Gesellschaft fort, betrifft dann auch vermeintlich etabliertere Gruppen. Und deshalb sage ich immer, Geflüchtete oder die Figur des Flüchtlings, die hat Brandmelderfunktion, eine Signalwirkung. Dort muss man hinschauen, um zu erkennen, wo die Erosion von Rechtsstaatlichkeit und von Grundrechten beginnt.
Jetzt könnte ich noch ganz viele Fragen stellen. Ich hätte auch noch ganz viele, aber unsere Zeit geht leider zu Ende. Vielen Dank, Frau Dr. Kohlenberger, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie gesagt, das Buch Gegen die neue Härte erscheint am 13. Juni. Und ich kann hier schon morgen, also am Samstag, also einen Tag vor den EU-Wahlen, an dieser Stelle den Autor Robert Menasse zu einer Sonderfolge begrüßen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zur Frage der Union, dem Profil-Podcast zu den Europawahlen.
Zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.